Ja, im Kirchenjahr finden wir uns jetzt in der Passionszeit, im zweiten Sonntag in der Passionszeit, Leidenszeit, Fastenzeit, Zeit der Besinnung und des Gebets, so wird das an manchen Stellen im Netz definiert. In unserem Text, den wir uns heute angucken, da stehen wir so ein paar Tage vor dem jüdischen Passafest. Jesus ist gerade in Jerusalem eingezogen und ein paar Tage später wieder gekreuzigt. Die letzten Tage im Leben Jesu nehmen einen sehr großen Raum ein in den Evangelien. Jesus hält sich viel im Tempel auf und lehrt das Volk. Und Jesus macht was ganz Provokantes in dieser Zeit. Er schmeißt nämlich die ganzen Händler und Geldwechsler aus dem Tempel raus. Das Haus meines Vaters soll ein Bethaus sein, so sagt er. Das mit der Tempelreinigung war den religiösen Führern damals ein bisschen zu viel. Gut, zu der Zeit, wo das Passafest ist in Jerusalem, waren immer so um die 2 Millionen Besucher in der Stadt, um das Passafest zu feiern. Klar, da gibt es immer irgendwelche Auffälligkeiten, aber dass da irgendeiner herkommt und das Althergebrachte stört und jahrhundertealte Traditionen in Frage stellt, das ging so gar nicht. Jetzt muss man sich das so vorstellen, für die Händler damals, im Passa, war das wie bei uns heute das Weihnachtsgeschäft. Im Passa, da wurden viele Tiere geopfert, musste auch Geld gewechselt werden, weil im Tempel die Opfergaben im Tempel halt nur in Schekel genommen wurden. Und so hatte sich da so eine richtige Industrie oder so ein Handel da etabliert. Da wurden, wie gesagt, viele Tiere geopfert. Und jetzt konntest du natürlich von zu Hause dein eigenes Tier mitbringen. Im Tempel wurde das Tier dann nochmal genau untersucht, ob das auch den Reinheitsgeboten für Opfertiere dann auch entsprach. Und da gab es auch ziemlich strenge Regeln, die da eingehalten werden mussten. Zum Beispiel, wenn jetzt ein Lamm irgendeine Fehlstellung in den Zähnen hatte, dann schied das schon als Opfertier aus. Das musste also wirklich ohne Fehler sein. Und da fing natürlich ein Bombengeschäft für die Händler an. Jetzt konnte es natürlich hergehen, so eine Taube, das war so das Opfertier für die ärmere Schicht, konntest du vor dem Tempel kaufen, kostete dann, ich sage jetzt einfach mal 2 Euro. Dann hattest du aber noch lange nicht die Gewissheit, dass das Tier auch koscher ist. Dann konntest du das gleiche Tier oder die gleiche Taube im Tempel kaufen, mit Zertifikat, dass es für das Opfern eben geeignet ist. Und dann mussten natürlich, ich sage jetzt auch wieder eine Zahl, 75 Euro zum Beispiel bezahlen. Das war natürlich ein Wahnsinnsspanne und ein Bombengeschäft. Und Jesus kommt und stört einfach den Frieden. Und das rührten natürlich die Schriftgelehrten und die Pharisäer auf und die versuchten natürlich, gegen Jesus vorzugehen. Jesus erzählt den Leuten Geschichten in einer einfachen, bildhaften Sprache, in Gleichnissen, die jeder verstand. Und in den letzten Tagen, werden die Bilder ernster und auch bedrohlicher. Jesus spricht ganz viel vom Gericht. Unser heutiger Text, der steht im Markus-Evangelium, Kapitel 12, die Verse 1 bis 12. Und er fing an, in Gleichnissen zu reden. Ein Mensch pflanzte einen Weinberg und zog einen Zaun darum und grub eine Kelter und baute einen Turm und verpachtete ihn an Weingärtner und ging außer Landes. Und er sandte, als die Zeit kam, einen Knecht zu den Weingärtnern, damit er von den Weingärtnern seinen Anteil an den Früchten des Weinbergs hole. Sie nahmen ihn aber, schlugen ihn und schickten ihn mit leeren Händen fort. Abermals sandte er zu ihnen einen anderen Knecht, dem schlugen sie auf den Kopf und schmähten ihn. Und er sandte noch einen anderen, den töteten sie und viele andere. Die einen schlugen sie, die anderen töteten sie. Da hatte er noch einen, seinen geliebten Sohn. Den sandte er als Letzten zu ihnen und sagte sich, sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. Sie aber, die Weingärtner, sprachen untereinander, dies ist der Erbe. Kommt, lasst uns ihn töten, so wird das Erbe unser sein. Und sie nahmen ihn und töteten ihn und warfen ihn hinaus vor den Weinberg. Was wird nun der Herr des Weinbergs tun? Er wird kommen und die Weingärtner umbringen und den Weinberg anderen geben. Habt ihr denn nicht dieses Schriftwort gelesen? Im Psalm 118, 22 und 23, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. Und sie trachteten danach, ihn zu ergreifen und fürchteten sich doch vor dem Volk. Denn sie verstanden, dass er auf sie hin dieses Gleichnis gesagt hatte. Und sie ließen ihn und gingen davon. Herr, öffne du uns jetzt dein Wort. Amen. Ja, es sind so einfache Bilder, die Jesus gebraucht, die damals jeder einfache Schafhirte verstand. Das Bild vom Weinberg, das begegnet uns häufig in der Bibel, im Alten Testament, und meist ist damit das Volk Israel gemeint. Jesus spielt darin auf einen Text aus dem Jesaja-Buch an. Wie gesagt, das waren Texte, die waren den damaligen Leuten ziemlich geläufig, weil die auch regelmäßig in den Synagogen gelesen wurden. Heute müssen wir uns selber mal ein bisschen einlesen wieder. Jesaja 5, da ist vom Weinberg die Rede, der auf einen fetten Hügel gesetzt worden ist und nur saure Beeren hervorbrachte. Gott hatte das Volk Israel, nachdem es ihn aus Ägypten geholt hatte, ins Land Kanaan geführt. Ein Land, was ungemein fruchtbar war. Als Mose ein paar Kundschafter in dieses verheißene Land schickte, um mal zu gucken, wie es da aussieht, da kamen die mit einer einzelnen Weinranke wieder zurück, um zu beweisen, wie fruchtbar das ist. Diese einzelne Weinranke musste von zwei erwachsenen Männern getragen werden. So viel Frucht hing da dran. Gott hat sein Volk so gesegnet. Aber ich denke, wir kennen das alle. Wenn uns was Gutes widerfährt, ja, ist es ein Asper Uralt wert. Nee, dann vergessen wir das halt auch mal schnell. Und so ging das den Israeliten auch. Die fingen ganz schnell an, die Gebote Gottes zu missachten. Die heirateten die Völker anderer Frauen anderer Völker und nahmen damit auch den Götzendienst mit in ihr Leben rein, in ihre Tradition mit rein und verunreinigten damit die Beziehung mit Gott. Und Gott möchte aber eine aufrichtige Beziehung zu uns Menschen haben und Gott will auch einzig und allein angebetet werden. Es soll keine anderen Götter neben mir haben, sagt er ja. Gott hat immer wieder Menschen geschickt, Propheten, und damit sind die Knechte in unserem Gleichnis gemeint, um das Volk zur Umkehr zu bewegen. Die wurden, wie wir eben gehört haben, mundtot gemacht, weggesperrt, geschlagen, getötet. Verantwortlich waren neben den politischen Machthabern, die sich da gestört fühlten, auch die religiösen Führer, Schriftgelehrte, hohe Priester und so weiter. Die gerade Jesus versuchen, in eine Falle zu locken, um ihn wegen Aufruhr doch noch bei den Römern anzuzeigen. Jesus hat damals das jüdische Establishment angesprochen. Und Gott hat gesagt, wenn ihr meinen Bund ablehnt, dann schließe ich eben Bund mit einem anderen Volk. Wenn ihr mal den heutigen Zustand unserer Kirche und vielen christlichen Gemeinden uns angucken, dann, ja, mir sträuben sich dann die Haare. Kein Zweifel, wir haben noch ganz viele Gemeinden und ich denke, diese hier, die gehört dazu, wo Gottes Wort noch gelehrt wird, wo auch Christen sitzen, die das auch so genauso hören wollen, auch wie es in der Bibel steht und auch danach gelebt wird. Aber in vielen läuft es eben dann nicht so. Ich habe mich neulich in meiner stillen Zeit morgens mal mit dem Gebet des Jabez beschäftigt. Ich frage jetzt nicht, wer das kennt. Das sind drei Verse im ersten Buch Chronik, im vierten Kapitel, versteckt in den Genealogien vom Stamm Juda. Also eigentlich so ein Text, wo man so gut wie nie reinguckt. Der amerikanische Pastor Bruce Wilkinson, der hat vor ungefähr 25 Jahren auch mal ein Buch darüber geschrieben. Das gab es auch als Hörbuch. Und das suchte ich in so einem Streamingdienst, weil ich auch wenig Zeit habe zum Lesen, auch meist zu faul bin. Und dann suche ich mir lieber ein Hörbuch raus. Und beim Suchen dann stieß ich auf so einen Podcast, der christliche Bücher besprach. Das waren zwei junge Männer und ich merkte ganz schnell, die machten sich eher so lustig über alles. Die zogen zum Beispiel ziemlich her über evangelikale Christen. Die wurden da als theologische Dünnbrettbohrer bezeichnet, was mich dann auch persönlich ein bisschen trifft. Regelmäßiges Beten fanden die auch ziemlich befremdlich. Und der eine, der sagt, er würde so gut wie nie beten. Und ich hatte da echt den Eindruck, als wäre das irgendein weltlicher Podcast, der so gar nichts mit Kirche oder so zu tun hat oder Gemeinde. Weil von der Seite sind wir ja so Spottreden auch gewohnt. Aber dann stellten sich auf einmal diese beiden jungen Männer als Studierte und der eine sogar als promovierter Theologe vor. Und das hat mich dann doch umgehauen. Vielleicht liegt es an meiner Naivität. Ich kann mir kaum vorstellen, Theologie als so eine reine Wissenschaft zu betreiben, so eine seelenlose Wissenschaft, sage ich mal. Irgendwann, denke ich, muss doch in denen auch mal ein Feuer gebrannt haben, dass die sich entschieden haben, Theologie zu studieren, sonst hätte man sich ja auch auf Philosophie beschränken können. Neulich hörte ich von einer Frau namens Katrin, die war in einem christlichen Elternhaus groß geworden und hat als Jugendliche auch so alles durchlaufen, was im christlichen Umfeld so angeboten wird. Jugendstunden, Freizeiten, abends öfters mal ein christliches Event. Und ja, das ging dann so weit, dass sie sich nach dem Abi dann auch entschlossen hat, Theologie zu studieren. Und die war auch richtig gut, die Frau. Die hat gute Noten geschrieben und die genoss hohes Ansehen bei den Professoren und bei den Mitstudierenden. Und dann wurde sie ermutigt zu promovieren. Und in ihrem Bericht schreibt sie, dass sie irgendwann gemerkt hat, mir fehlt hier was. Sie hat den Glauben auch nur noch als reine Wissenschaft angesehen. Katrin schreibt, dass sie ihren naiven und einfältigen Glauben aus der Kindheit so vermisst hat. Da, wo sie einfach zu Gott, zu Jesus kommen konnte und sich geborgen fühlen konnte. Und irgendwann, da blättert sie so in ihrer Bibel rum und stößt auf einen Vers aus dem 1. Johannes 3, Vers 1. Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und wir sind es. Katrin schreibt, dass sie den Vers schon hunderte Mal gelesen hat und sie das nie berührt hat. Das war halt alles so auf einer wissenschaftlichen Ebene, dass sie den untersucht hat und wie sie die Bibel so gelesen hat. Und auf einmal knallt das Ding ihr durch die Decke und geht ihr unter die Haut. Ein Punkt, wo, um auf meinen Predigttitel hier zu sprechen zu kommen, sie ausgebremst wird auf ihrer Fahrt. In dem Moment hat sie nämlich Gottes Liebe ergriffen. Sie ist Gottes Kind und sie kann auf einmal wieder Papa zu ihm sagen. Aber Vater heißt das, ja, das ist eine ganz intime, vertrauliche Anrede, mit der wir Gott anreden dürfen, als Kinder Gottes. In dem Moment, da wurde ihr nämlich klar, dass das, was sie bis hierhin gemacht hat, Religion war. Und dass ab dem Punkt, wo sie Gottes Liebe berührte und spürbar wurde, ihr Glaube auf einmal lebendig wurde. Das, was bei Katrin und auch bei den beiden jungen Männern, von denen ich eben aus dem Podcast erzählt habe, das war tot. Das war, ja, wie damals bei den Schriftgelehrten auch. Die lebten ihre Tradition, wollten da nicht gestört werden. Damals die jüdische Elite, die hatte da auch gut ihren finanziellen Gewinn gemacht. Die haben sich ja ganz gut arrangiert, auch mit den römischen Besatzern, und wollten da nicht gestört werden. Und die wussten ganz genau, dass Jesus genau sie meinte mit den Weingärtnern. Und hier wäre die Möglichkeit gewesen, umzukehren. Im Gleichnis erzählt Jesus von den vielen Knechten, die der Herr geschickt hat. Die wurden verletzt, gedemütigt und auch getötet. Gemeint waren hier die Propheten, die über die Jahrhunderte das Volk Israel immer wieder zur Umkehr gerufen haben. Und jeder einzelne von diesen Menschen, von diesen Propheten, war ein Gnadenangebot Gottes. Bei jedem einzelnen dieser Propheten hat Gott seinem Volk zugerufen: Komm, kehr um auf den Weg, den ich euch gegeben habe. Noch habt ihr Zeit, noch ist die Gnadenzeit. Aber die haben in den Jahrhunderten immer mehr auf stur gestellt, weil sie nur ihren Einfluss, ihre Macht und den Reichtum hier auf der Erde sahen. Am liebsten hätten die Jesus direkt einen Kopf kürzer gemacht. Ging halt nicht wegen bestimmter Gesetze und auch der Menschenmenge, die Jesus doch an den Lippen hing. Hat halt noch ein paar Tage gedauert. Ich muss nochmal auf meinen Text zurückkommen. Jesus hat ja hier von den Weingärtnern gesprochen, dass das Bild vom Weinberg gebraucht. Im ersten Moment, klar, ist uns schon bewusst, der sprach damals von den Schriftgelehrten und. Und übertragen an heute, denken wir sofort an Theologen, Pfarrer und Gemeindeleiter. Aber wisst ihr, ich denke, wir, so das Fußvolk, können wir uns auch nicht mehr so ganz von freisprechen und rausreden. Ich meine, die meisten von uns sind sicherlich keine Theologen. Die meisten von uns haben noch nicht mal eine Bibelschule besucht. Ich übrigens auch nicht. Aber heute hat doch jeder mindestens eine Bibel zu Hause. Ja, ich habe auf meinem Handy eine App mit 25 verschiedenen Bibelübersetzungen. Wir haben Zugriff auf Bibel, Lexika, Kommentare, Atlanten. Das ist auch alles frei zugänglich bei uns. Wir können selbst in der Bibel lesen und selbst beurteilen, ob der Pastor am Sonntag irgendeinen Schmuh erzählt. Wenn du sonntags nur in den Gottesdienst gehst, weil du das schon immer so machst, ohne irgendeine Beziehung zu Gott zu haben, dann ist das Religion. Ich bin mal in eine Kirche gekommen, habe mich sofort hingesetzt und dann wurde ich hinterher nach dem Gottesdienst von einem älteren Herrn etwas gescholten. Der hat mir dann erklärt, wie man das macht, dass man in eine Kirche geht, geht zu seinem Platz, stellt sich dahin, faltet die Hände, macht die Augen zu und zählt mal so langsam bis 10. Da habe ich ihn gefragt, was hast du da gemacht? Ja, bis 10 gezählt. Das sieht ja aus wie beten. Okay, also wenn ihr das so macht und ihr betet wirklich, ist das vollkommen okay. Aber das andere, das ist doch totes Ritual. Wenn wir so in der Tradition, in so einer Alltagsgewohnheit unterwegs sind, wenn du nur in den Gottesdienst gehst, weil das schon immer so gemacht hast, weil sie so gehört, wie der Siegerländer sagt, dann, und dich berührt schon lange nicht mehr das, was so eine Beziehung zu Gott ausmacht, dann bist du, um mal so das Bild vom Autofahrer zu benutzen, so ganz gemütlich mit Tempo 80 auf der Autobahn, auf der Überholspur unterwegs. Nur dann kann es sein, dann kommt Jesus und bremst dich mal richtig aus. Jetzt muss ich da kleinen Einschub machen. Also Jesus darf das, wenn ihr das auf der Autobahn macht. dann habt ihr ein Problem. Dann könnt ihr nämlich den Lappen abgeben. Das solltet ihr vermeiden. Aber manchmal muss Jesus uns ausbremsen, damit du wieder wach wirst und siehst, worauf es ankommt. Jesus sagt, halt, das ist doch toter Glaube, was du da hast, was du da lebst. Das ist Religion, was willst du damit? So läufst du ins Leere und so gehst du irgendwann mal verloren. Jesus bringt es auf den Punkt, wenn er sagt in Matthäus 23, ihr verzehntet die Minze und den Anis und den Kümmel und habt die wichtigen Dinge beiseite gelassen. Das Gericht, die Barmherzigkeit und den Glauben. Er sagt damit, du kümmerst dich um das Gesetz, du kümmerst dich um Äußerlichkeiten. Was dir fehlt, ist das Bewusstsein, dass du irgendwann mal im Gericht stehst und du Rechenschaft ablegen musst, wenn du nach deinen Früchten im Leben gefragt wirst. Interessanterweise nennt er dieses Gericht als erstes in seiner Aufzählung und das ist echt eine Warnung. Und dann geht's weiter, dir fehlt die Barmherzigkeit, das ist die Nächstenliebe und dir fehlt Glaube. Jesus will eine Herzensbeziehung zu dir haben. Wenn du sagst von dir, du bist Christ, dann bist du auch Weingärtner. Du hast deinen eigenen Weinberg, um wieder auf unseren Text zu kommen. Jeder, der einen Garten hat, ich meine, Weinbau ist jetzt nicht in unseren Breiten so verbreitet, aber jeder, der einen Garten hat, der weiß, permanent schießt da irgendwo ein Unkraut raus, was den Nutz- und Zierpflanzen, den Nährstoffe nimmt. Und Garten heißt, aber die hört irgendwo niemals auf. Musste regelmäßig durchgehen und das Unkraut am besten samt der Wurzel rausreißen, damit sich nicht weiter vermehrt. Und genauso ist es in unserem Glauben. Wir müssen immer durch unser Leben gehen, durch unseren Tag gehen und die Dinge vor Gott bekennen, wo wir mal wieder daneben gelegen haben. Und wenn es das tausendste Mal ist, dass du eine bestimmte Sünde begangen hast, dass du daneben gegriffen hast, und dann bring die das tausendste Mal vor Gott und bitte ihn um Vergebung. Ohne ein Bekenntnis der Schuld gibt's keine Vergebung. Ohne Buße gibt's keine Gnade. Im Glaubensleben ist Gebet deshalb eine der stärksten Säulen. David betet schon im 139. Psalm, erforsche mich, Herr, und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigem Wege. Im Gebet sollten wir natürlich nicht nur um was bitten, sondern auch unserem Schöpfer loben und danken. Es gibt so viele kleine und große Dinge, für die wir danken können, für den Segen, den er uns schenkt. Und ich verspreche dir, wenn du das regelmäßig machst, dieses Gebet, dieses Bekenntnis und Lob und Dank, ich mach's jeden Morgen, dann ist es wie du, wenn du an eine Tankstelle fährst und tankst diesen Powersprit, der dir eigentlich immer zu teuer war, und dann fährst du wieder auf der Überholspur deines Glaubens mit 200 Sachen und dann geht nämlich dein Glaube mit dir durch die Decke. Und dann gehst du ganz anders in den Tag rein. Und dann können dir Dinge passieren, wovor du immer Angst hast, Situationen, wo du immer unsicher bist, wie du dich da verhalten sollst oder dich in Konflikten mal schnell im Ton vergriffen hast. Da können dir Stinkstiefel über den Weg laufen und die werfen dich dann nicht mehr aus der Bahn. An dem Punkt, an dem du merkst, dass da was falsch läuft in deiner Beziehung mit Gott, und wenn du die Wende willst in deinem Leben, an dem Punkt, da kann der Heilige Geist wieder anfangen, in dir zu wirken. In unserem Text schickt Gott seine Knechte und zuletzt seinen Sohn, seinen Anteil an den Früchten des Weinbergs zu holen. Gott will, dass unser Leben Frucht bringt. Und diese Frucht, die wächst nur aus uns, wenn der Heilige Geist in uns wirkt. Und das verändert nämlich dann dein Leben. Der arbeitet in dir. Die Frucht, die wächst von allein. Da brauchst du nichts für tun. Paulus schreibt an die Galater, was das für Früchte sind. Galater 5 schreibt Paulus, die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Gegen all dies, da steht kein Gesetz. Wenn du das für dein Leben willst, dann kommst du auch an Jesus nicht vorbei. Er zitiert ja in unserem Text aus dem Psalm 118, der Stein, den die Bauleute verworfen hat, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist dies geschehen, es ist ein Wunder vor unseren Augen. Der Eckstein, das war der wichtigste Stein beim Hausbau. Nur wenn der richtig saß, da wurden die Wände gerade und standen auch im richtigen Winkel zueinander. Wir müssen unser Leben ganz auf Jesus ausrichten, auf diesen Eckstein. Und davon hängt unser Leben ab, an dem, was er am Kreuz für uns gelitten hat und an dem, ja, was wir in den nächsten Wochen wieder feiern, nämlich, dass Jesus den Tod überwunden hat. Ich bete noch. Vater, ich will dir danken, dass du dein Leben für uns gegeben hast, dass du alle Schmerzen auf dich genommen hast, um uns zu erlösen. Vater, danke, dass du uns so sehr liebst, dass du keinen verloren gehen lassen willst und hinter jedem hergehst, dass du uns ausbremst, dass du uns wieder wachrütteln willst. Vater, du bist so ein liebender und treuer Gott. Du hast uns diese Gnadenzeit jetzt geschenkt. Herr, wenn wir jetzt für einen Moment lang still sind, dann sprichst du zu jedem Einzelnen hier, wo was schief läuft im Leben, wo wir noch was vor dir bekennen müssen, wo wir Vergebung brauchen. Sag jedem Einzelnen, ja, wo wir vielleicht falsch abgebogen sind, dass wir wieder auf die richtige Fahrspur, in die richtige Richtung kommen zu dir. Vater, du hörst jedes Gebet, das wir von Herzen beten. Du hast gesagt, es wird uns gegeben, wenn wir in Jesu Namen bitten. Du bist der treue Gott, der uns beisteht und der uns hilft. Herr, wir bekennen, dass wir unser Leben ganz auf dich ausrichten müssen, weil du der Eckstein bist. Dein Blut hat uns erlöst und hat uns freigemacht von aller Sünde. Dafür loben und preisen wir dich, Vater, in Jesu Namen. Amen.
darf bei dir sein. Sei du der Mittelpunkt in meinem Leben, der Mittelpunkt in meinem Herzen. Ich gehöre dir. Sei du der Mittelpunkt in meiner Schwäche, der Mittelpunkt in meiner Stärke. Ich gehöre dir. Königlich strahlt dein Licht, du bist ewiglich, niemand kommt dir gleich. Sanftmütig deinem Licht, ich darf bei dir sein. Sei du der Mittelpunkt in meinem Leben, der Mittelpunkt in meinem Herzen. Ich gehöre dir. Sei du meiner Schwäche, der Mittelpunkt in meiner Stärke. Ich gehöre dir. Ich will dir nah sein, ich werde dir folgen, mein ganzes Leben in dir verlieren. Der Mittelpunkt in meinem Herzen.